Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet. Zusammen mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg haben wir einen tollen Gast hier und unser Gast heißt Cornelia Tausch und sie ist die Vorständin der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Herzlich willkommen, Frau Tausch.
Vielen Dank, ich freue mich hier sein zu können.
Wir, liebe Zuhörenden, werden heute darüber sprechen, wie Datenschutz und Verbraucherschutz zusammenkommen, welche Themen sie haben und wo es Schnittstellen gibt. Wenn man sich auf der Homepage bei der Verbraucherzentrale ein bisschen umschaut, findet man relativ viele Themen, die auch die digitale Welt betreffen. Ich will sie hier mal kurz nennen. Onlinehandel, soziale Netzwerke, Apps und Software, Online-Dienste, Datenschutz, Mobilfunk und Festnetz, Phishing-Radar, Fake-Shop-Finder. Es gibt unzählige Schnittstellen, so unsere These heute. Und wir möchten fragen, wo sind diese Schnittstellen zwischen Datenschutz und Verbraucherschutz? Was macht die Verbraucherzentrale, Frau Tausch? Wen haben Sie vor Augen, wenn Sie aktiv werden?
Zunächst einmal, warum Verbraucherzentrale? Verbraucher ist tatsächlich ein juristischer Begriff. Paragraph 13, Bürgerliches Gesetzbuch, da werden Verbraucher definiert als Personen, die eben nicht in ihrer beruflichen Sphäre Kontakt haben mit Unternehmen, Rechtsgeschäfte abschließen. Das heißt, es ist eigentlich fast alles, was wir privat machen. Wenn wir Kontakte haben mit Verbrauchern, dann sind es direkte Verträge oder eben wir recherchieren im Internet. Wir haben insofern auch sehr viele Themen. Die Themenbreite haben Sie gerade genannt. Das geht von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zahnzusatzversicherung, D mit Datenschutz ist in der Mitte, aber L wie Lebensmittel oder K wie Krankenversicherung auch. Also die große Themenfülle. Dementsprechend haben wir natürlich sehr viele Verbrauchergruppen und auch ein großes Altersspektrum, was sich Unterstützung durch uns erhofft. Das passiert aber natürlich auf unterschiedlichen Wege. Die einen sind mehr digital unterwegs, können sich auch eher selbst helfen. Denen geben wir halt Informationen im Internet, Hilfe zur Selbsthilfe. Und wir haben aber eben auch ganz viele Beratungsangebote, ob vor Ort oder eben auch auf digitalem Weg, über Online-Seminare oder Öffentlichkeitsarbeit. Die hatten Sie ja schon vorhin erwähnt. Also wenn wir mit Problemstellungen, mit denen die Verbraucherinnen und Verbraucher zu uns kommen, dann wiederum diese analysiert haben und in die Öffentlichkeit gehen, dann ist das eine wesentliche Information für die Menschen, weil sie dann eben von den letzten Maschen zum Beispiel erfahren oder von einem neuen Gesetz, was in Kraft getreten ist.
Immer häufiger sehen und lesen wir auch, dass Sie sich mit den Digitalisierungsthemen befassen und Sie reichen bisweilen Klage ein. Das finde ich ganz spannend, da kommen wir vielleicht nachher nochmal etwas genauer zu. Ich nenne mal ein paar Beispiele, die ich im Internet gefunden habe. Ein Gericht erklärt Preiswerbung mit unverbindlicher Preisempfehlung UVP von Amazon für rechtswidrig. Da hatten Sie, die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, geklagt. Das Landgericht München gab der Verbraucherzentrale Recht. Amazon ist aber in Berufung gegangen, also das Verfahren läuft noch. Ein anderes Beispiel. Zuletzt ging es gegen Rewe. Da hat das Landgericht Köln irreführende Rabattwerbung untersagt. Und für dich auch als Datenschützer vielleicht interessant, lieber Chef, Eilantrag der Verbraucherzentrale NRW, das ist nicht Baden-Württemberg, NRW, gegen Meta abgelehnt. Der Hintergrund war, dass der Konzern Meta öffentliche Posts für KI-Training einsetzen wollte. Mich interessiert, Frau Tausch, nach welchen Kriterien Sie Ihre Verfahren auswählen, wo Sie Klage einreichen. Was kommt da zusammen, damit Sie sagen, so, das ist etwas, da klagen wir jetzt.
Die größte Informationsquelle für uns sind tatsächlich die Verbraucherinnen und Verbraucher, die mit ihren Anliegen oder Beschwerden über Unternehmen und Marktgeschehen oder Beratungsanfragen zu uns kommen. Sie schildern uns das, was passiert ist. Wir sehen die Unterlagen durch und dann stellen wir fest, da stimmt aber etwas gar nicht. Da hält sich ein Unternehmen tatsächlich nicht an die geltenden Gesetze. Das ist so ein typischer Ausgangspunkt, dass wir sagen, da wollen wir gegen vorgehen. Auswahlkriterien sind dann natürlich noch, ist das jetzt besonders gravierend, sind besonders viele Verbraucher betroffen. Das heißt, man muss sich das immer dann natürlich so ein bisschen auswählen und schauen, dass es besonders wichtige Verfahren sind, da wir ja nur eine begrenzte Anzahl führen können. Vor diesem Fall von Amazon hatten wir aber tatsächlich, also da gab es eben noch eine Vorgeschichte. Und bei dieser Vorgeschichte war es auch so, dass gerade ein Gesetz neu in Kraft getreten ist, ursprünglich von der EU-Ebene kommt, dann in deutsches Gesetz umgesetzt, Preisangabenverordnung. Um was ging es im Kern? Preistransparenz, nicht Verbraucher täuschen. Transparenz, es soll keine Mondpreise geben, mit denen geworben wird, fiktive Preise, auf die es dann plötzlich Rabatte gibt, die vom Himmel schneien. Darum wurde festgelegt, dass die Bezugsgröße zu einer Reduktion, Preisreduktion, dann immer der günstigste Preis der letzten 30 Tage sein muss. Und dieser Preis muss auch angegeben werden. Wir haben also geschaut, wird das so eingehalten, ja oder nein, und haben dann Verfahren geführt. Und bei einem Verfahren, das war vor einem Landgericht, war der Richter dann auch sehr interessiert und sagte, er ist unsicher, wie er da entscheiden soll und möchte wissen, wie der europäische Gesetzgeber sich das gedacht hat und hat dann gleich den EuGH angerufen. Dort wurden dann von dem EuGH alle Mitgliedstaaten befragt, wie sie es interpretieren, die EU-Kommission, wie sie es gedacht hat. Und das Ergebnis war, sie haben es genau so gedacht, wie die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, das dann gegenüber dem Unternehmen auch eingeklagt hat. Wenn bezogen, wenn gesagt wird, wir reduzieren das um 20%, dann müssen diese 20% auch auf diesen günstigsten Preis der letzten 30 Tage bezogen sein. Das haben wir also durchgefochten und dann eben auch über verschiedene Verfahren geklagt. Das fanden die Unternehmen nun sehr ungünstig, weil sie dann nicht so häufig sagen konnten, wir haben jetzt schon wieder eine Preisreduktion, denn so häufig reduzieren sie die Preise tatsächlich gar nicht. Und so haben sie dann jetzt verschiedene kreative Wege beschritten, mit zum Beispiel einer unverbindlichen Preisempfehlung zu werben, die in der Regel gar nicht auf den Märkten genommen wird. Es hat sogar ein Unternehmen mit der UVP geworben von Produkten, die es selber herstellt. Das sind dann kreative Verfahren und wir schauen gerade, wie man dort eine Klärung herbeiführt. Das, was die Unternehmen aber auch machen, und da geht es auch wieder ganz stark um das Thema nicht nur Preistransparenz, sondern auch Datenschutz. Sehr viele, insbesondere Lebensmittelhändler, führen Apps ein. Apps, in denen dann die Werbung geschaltet wird, wo diejenigen, die die Apps haben, bestimmte Rabatte bekommen, wo einerseits das Thema Transparenz ist, weil sie zum Teil gesagt haben, nur wenn ich diese App habe und dann bekomme ich aber 15% Rabatt, wo sie dann aber noch nicht einmal geschrieben haben, wie teuer ist das Produkt anschließend. Und dass ganz viele Daten tatsächlich über diese Apps gesammelt werden und genutzt werden. Dazu haben wir wahnsinnig viele Beschwerden bekommen von Verbraucherinnen und Verbrauchern und darum ist das auch ein Thema, was wir sehr stark verfolgen.
Also eine bessere Überleitung kann ich mir gar nicht vorstellen. Lieber Chef, wie findest du das Thema Transparenz, Informationen, Preisangaben beziehungsweise die Verarbeitung der personenbezogenen Daten? Ich übersetze das mal in Apps. Gibt es das auch für dich als interessantes? Der zweite Punkt ist Meta, da komme ich gleich aber nochmal drauf.
Ja, das sind alles Punkte, die wir aus unserer Perspektive natürlich genauso untersuchen. Also Transparenz ist auch Gegenstand der Datenschutzgrundverordnung als Schutzgut, weil nur mit Transparenz es möglich ist, dass ein Individuum, also der Datenschutz denkt ja nicht in Verbrauchern, aber im Grunde es ist der Mensch im Mittelpunkt und da sind wir uns natürlich dann wieder einig, das ist derselbe Ansatz. Die Idee ist, nur wenn etwas transparent ist, kann ich auch am Ende des Tages einwilligen, wenn ich in eine Datenverarbeitung zum Beispiel einwilligen müsste, ne? Das heißt also, es muss klar sein, worum es geht. Das heißt, Transparenz ist ein Rechtsgut, um das wir uns beide kümmern, ein Stück weit auch um Richtigkeit. Also ich übersetze jetzt mal hier die richtigen Preise oder die Information, dass tatsächlich etwas momentan günstiger ist als vor 30 Tagen, hat was mit Richtigkeit zu tun und auch der Datenschutz kümmert sich um Datenrichtigkeit. Das heißt, das sind zum Teil schon sehr, sehr ähnliche Fragen. Bei dem letzten Beispiel, da merkt man schon direkt, dass man irgendwas mit Datenschutz macht, wenn ich eine App habe, bei der zwei Sachen stattfinden. Also das erste ist, ich bezahle offensichtlich mit Daten. Also wenn eine App sagt, ich koste zwar nichts, aber bestimmte Datenerhebungen, um das Produkt besser zu machen oder wir müssen sozusagen die Menschen besser verstehen, um bessere Angebote zu machen. Also das Zahlen mit Daten ist auch nur dann dann zulässig, wenn das Ganze transparent ist, wenn es eine Einwilligung gibt. Und noch ein weiterer Aspekt, der dazu kommt, ist, wenn ich eine App so ausgestalte, dass ich sage, naja, Sonderangebote gibt's halt nur mit der App. Ich aber ein Mensch bin, der sagt, ich habe keine Apps, schon allein deswegen nicht, weil ich kein Smartphone habe. Und ich muss doch auch einkaufen gehen können ohne Smartphone, beziehungsweise muss man mir auch den Brokkoli günstiger verkaufen, wenn ich kein Smartphone habe. Dann geht es tatsächlich den sogenannten Digitalzwang. Muss man drüber nachdenken, wo genau ist der Digitalzwang eigentlich im Recht zu verorten? Ist das ein verbraucherrechtliches Thema oder ist es ein datenschutzrechtliches Thema oder ich löse auf, es ist beides aus verschiedenen Perspektiven. Ja.
Okay, da würde ich gleich noch, aber fragen wir doch gleich, Frau Tausch, ist auch Digitalzwang für Sie ein Thema, Frau Tausch, wenn Sie sich mit den Dingen beschäftigen, dass man sagt, es gibt es nur digital, Ende aus?
Digitalzwang ist ein wesentliches Thema, auch für die Verbraucherzentralen. Und ein Teil der Beschwerden gegen diese Apps kam tatsächlich auch von Personen, die gesagt haben, dass sie aus unterschiedlichen Gründen eben kein Smartphone haben oder eben diese Apps aus Datenschutzgründen tatsächlich dann auch nicht nutzen wollen. Aber viele, die sagen, ich habe keine. Aber das ist ja nicht nur bei diesen Apps so. Das ist, ich bekomme ein Paket zugestellt. Es gibt inzwischen Ablagestationen, da brauche ich dann wiederum auch ein Smartphone, um dieses bedienen zu können. Die Stationen, wo ich es dann alternativ abholen kann mit Personen vor Ort, werden tatsächlich immer weniger. Kann ich selber in meinem Umfeld hier in Stuttgart dann auch beobachten. Es gab die Diskussion um die Möglichkeit, Tickets und auch die Bahncard bei der Deutschen Bahn nutzen zu können, wenn man eben kein Smartphone hat. Ich denke, das sind alles so Punkte, wo Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen kein Smartphone haben, es vielleicht nicht bedienen können, weil sie körperliche Einschränkungen haben, oder eben auch sagen, sie wollen besonders datensparsam haben, zunehmend von dem Geschäftsleben ausgeschlossen werden. Und insofern müssen wir da auch eine politische Diskussion führen, weil das eine ist, wollen wir das gesellschaftlich so? Und das andere ist, können Unternehmen, bestimmte Unternehmen können es vielleicht eher als andere, dort wo es Monopole sind, ist das wahrscheinlich noch schwieriger zu begründen, aber können Unternehmen einfach einen Teil der Gesellschaft ausschließen und sagen, mit dir schließe ich dann halt keine Geschäfte ab.
Chef, drei Fragen. Erstmal Debatte digital only. Dann zweitens, gibt es einen Unterschied? Ich habe rausgehört, also was ist mit Daseinsvorsorge? Kann Dienstleistung der Daseinsvorsorge so eine Unterscheidung machen? Nur digital und analog nein. Und gibt es einen Unterschied, wenn ich sozusagen eine kleine Unternehmung bin, die so ein spezielles Angebot hat, aber kein Monopol ist? Also ich würde Daseinsvorsorge und Monopol vielleicht sozusagen als zwei Teile eines Aspektes betrachten. Und dann den, der sozusagen normaler Markt ist, nenne ich es mal. Gibt es da unterschiedliche Betrachtungen, die man dann anführen kann?
Das sieht das Recht zumindest vor. Ne? Also das heißt, wir haben ja auch an anderen Stellen zunächst mal eine Vorgabe. Ne? Dass wenn wir, wir bleiben jetzt mal beim Unternehmen, ne? Daseinsvorsorge ist ja auch zum Teil ein Gut, um das sich der Staat kümmern muss. Aber wenn wir jetzt von einem Unternehmen sprechen, dann gilt für dieses Unternehmen zunächst mal die Privatautonomie. Und also als Grundsatz zunächst mal, die können sich den Vertragspartner aussuchen und so weiter. Davon gibt es aber Ausnahmen eben dann, wenn man sagt, naja, das ist jetzt ein Unternehmen, davon gibt es vielleicht nur eins. Also es gibt keinen echten Wettbewerb zum Beispiel. Oder es ist ein Monopolist, weil es eben nur einen Bäcker gibt im Umkreis von 10, 20 Kilometern. Dann guckt man schon sehr genau hin, wie viel Privatautonomie es in dem Fall noch geben kann. Oder ob man dann nicht sagt, es muss ein Stück weggenommen werden zur Privatautonomie, eben um Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen. Und dann muss man sich die Angebote im Prinzip genau angucken. Dann auch vielleicht überlegen bei bestimmten Anbietern, wenn es um Strom geht und dann um die Frage, kann ich den Vertrag jetzt nur noch online schließen? Habe ich eine echte Wahl? Und die müsste es geben. Dann ist immer das Gegenargument gegen Digital Only, ja, dann müssen wir ja zwei Wege immer ausbuchstabieren und dann leidet die Effizienz, die man sich eigentlich von diesem digitalen Kanal verspricht. Das ist zwar richtig, kann aber nicht dazu führen, dass man bestimmte Menschen komplett ausschließt und sozusagen ja, verliert oder sagt, ja, habt ihr eben Pech.
Also Wir suchen ja heute ein bisschen die Gemeinsamkeiten und die gemeinsamen Themen und auch die Schnittstellen unserer Arbeit. Und ich habe jetzt schon verstanden, wir haben zwei Aspekte mal gearbeitet. Es geht um Transparenz und Richtigkeit der Informationen, der Angebote, die gemacht werden. Und zum Zweiten geht es darum, ob es einen Zwang zum Digitalen geben muss und dabei die Unterscheidung, ob es jetzt Daseinsvorsorge oder hoheitliche Arbeit ist oder Monopol oder eben nicht. Das sind so Punkte, an denen wir arbeiten. Wie wir damit umgehen, die Schnittstellen dann auch zu verzahnen, da würde ich gleich nochmal drauf kommen. Erst einmal würde ich noch einen weiteren Punkt machen. Ich wollte kurz mit dir, lieber Chef, über das Verfahren Meta sprechen. Es ist sozusagen schon das Eilverfahren, der Eilantrag ist rum. Ein Aspekt interessiert mich dran, vielleicht müsstest du kurz nochmal sagen, worum ging es da bei dem Verfahren, aber ein interessanter Aspekt ist, die RichterInnen haben begründet, was sie begründet haben und dabei auf den LFDI Bezug genommen. Wie gut fandst du das, dass der NRW so prominent zitiert wurde?
Ja, wir müssen ein bisschen ausholen. Also das Verfahren, also was du meinst, das, es war ein einstweiliges Verfahren, das in der Entscheidung, Beschluss, unser Diskussionspapier von, ich glaube, Ende 2023 häufiger auftaucht, weil es meines Erachtens, dass das eigentlich erste Papier war von Aufsichtsbehörden, von datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörden zur Frage, was kann eigentlich eine Rechtsgrundlage sein, wenn irgendwas mit KI passiert. Und damit haben wir uns früh auseinandergesetzt und haben in diesem Papier etwas geschrieben, was übrigens dann auch der ETSA übernommen hat. Es gibt ja eine große Opinion von November 2024 des Europäischen Datenschutzausschusses, in dem er auch zum Ergebnis kommt, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F kann eine Rechtsgrundlage sein für Datenverarbeitungen, wenn es um KI geht. Da muss man dann wieder differenzieren zwischen Training und Betrieb. Ich will da jetzt nicht in die Einzelheiten gehen. Aber wir haben gesagt, das kann funktionieren. Und dann gibt es bestimmte Voraussetzungen. Hat der EuGH auch ganz in seiner Rechtsprechung ausbuchstabiert. Es sind drei Stufen, die man sich genau angucken kann. Ja, und auf der einen Seite freut man sich natürlich, wenn man zitiert wird in einem Beschluss. Dann ist natürlich die Frage, ob die Freude, wie lange die andauert, wenn das Gericht an einer Stelle in eine Richtung abbiegt, in der man vielleicht nicht abgewogen wäre oder zumindest nicht so schnell und nicht so einfach. Gut, so ist das. Dieses Verfahren, und das ist auch wieder an der Schnittstelle, das war ja ein Verfahren einer verbraucherrechtlich sozusagen zunächst mal initiiert. Dann kann man das Ganze auch datenschutzrechtlich, also noch, das war noch kein aufsichtsrechtliches Verfahren, dann war in dem Verfahren zum Teil die Frage, ja, wird es noch ein aufsichtsrechtliches, wenn da gibt es bestimmte Mechanismen, die man noch ziehen kann, hat Hamburg, die dann insoweit zuständig waren, nicht weiter verfolgt, aus guten Gründen. Auch das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber man sieht an diesem Verfahren, von der ich mir wünschen würde, dass das beim EuGH landet, damit wir eine Grundsatzentscheidung haben. Hauptsache Verfahren steht ja noch aus. Das wäre mir an der Stelle wichtig. Aber wir haben die Situation, wir blicken auf dasselbe Ziel. Das können wir machen durch Public Enforcement, das ist unser Business als Aufsichtsbehörden, oder durch Private Enforcement, das ist das Business der Verbraucherschutzbehörden. Und das heißt, da wird man viel abstimmen müssen, miteinander sprechen. Wo sind die Schwerpunkte? Welche Rechtsfrage habt ihr da an der Stelle jetzt wie adressiert? Da, glaube ich, müssen wir in Zukunft einfach ganz viel kooperieren, so wie wir auch mit einem Bundeskartellamt kooperieren müssen, mit einer Bundesnetzagentur, also ganz viel abstimmen. Ja? Weil Fragestellung, das Recht, denkt sich immer natürlich bestimmte Bereiche, Digital Services Act und das Recht denkt immer so in Schubladen. Das Leben dem ist das oft egal. Und dann ist ein Streitfall vielleicht in beiden Schubladen, also Verbraucherschutz und Datenschutz. Und das heißt, die beiden Schubladen müssen sich unterhalten.
Die Verbraucherzentrale kann klagen. Wir können im Kontext der DSGVO nicht klagen, wenn ich das richtig sehe.
Ja, klar, das ist zum Teil anders konzipiert. Ja. Ja. Wir werden im Zweifelsfall verklagt, weil jemand unseren Bescheid nicht gut findet. Ne? Aber auch das, fair enough, so ist das System. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Und Prinzip der Komplementarität, würde ich sagen. Ne? Also es hat beides seine Daseinsberechtigung, sind verschiedene Einstiege, auch prozessual durchaus sehr unterschiedlich, aber das Ziel ist dasselbe.
Und Artikel 82 der DSGVO eröffnet aber betroffenen Personen den Weg, zivilrechtlich gegen mutmaßliche Datenschutzverstöße vorzugehen. Die Verbraucherzentrale vor Tausch kann nach dem Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen Verstößen tätig werden. Ich hatte ja vorhin schon gefragt, wie wählen Sie aus? Sie dürfen explizit klagen und Sie dürfen das auch sehr sozusagen sehr straight machen. Wie läuft denn das, wenn ich Artikel 82 sozusagen geltend machen will, mein Recht zivilrechtlich vorzugehen, kann ich mich auch an die Verbraucherzentrale wenden oder muss ich mir einen Anwalt holen und das selber machen? Kann die Verbraucherzentrale für mich klagen? Wie funktioniert denn sowas? Gäbe es da so einen Übergabepunkt oder wie funktioniert sowas?
Die Verbraucherzentrale vertritt keine einzelnen Verbraucherinnen oder Verbraucher vor Gericht. Das dürfen wir nicht. Unsere Verfahren sind kollektivrechtliche Verfahren. Selbst wenn wir als Aufhänger einen konkreten Fall nehmen, ist das immer eine kollektivrechtliche Klage, die wir führen. Und damit können dann Verbraucher auch nicht zu uns kommen und uns beauftragen, tatsächlich für sie eine Klage zu führen. Das ist manchmal natürlich schwierig zu erklären für diejenigen, die sagen, können Sie da nicht für mich tätig werden oder das ist mir ganz wichtig. Und insofern unterscheiden sich unsere Verfahren, die wir führen können, natürlich davon, wenn diejenigen dann zu einem Anwalt gehen, der dann tatsächlich für sie konkret tätig werden kann und vor Gericht gehen kann.
Okay. Haben wir sozusagen die rechtlichen Wege, wie wir rechtliche Einschätzungen vornehmen können, klagen können, besprochen. Ich würde sozusagen noch einen Schritt gerne vorangehen und zum Beispiel zu Digitalisierungsthemen, wie Sie auch Awareness schaffen, kurz sprechen, um dann im nächsten Schritt darüber zu gehen, wo sind die Schnittstellen genau und wie können wir vielleicht auch nicht nur in einem Podcast zusammensitzen, sondern welche Ideen hätten wir, was wären so Themen, worüber wir noch sprechen könnten oder arbeiten könnten. Auf Ihrer Homepage haben wir gesehen, dass Sie hilfreiche Übersichten haben, die sich zum Beispiel mit KI-Chatbots befassen, da ist immer Content drin. Machen Sie sowas regelmäßig, dass Sie Service-Tipps geben? Die Homepage ist ja relativ prominent mit solchen Informationen. Jetzt Thema KI, Digitalisierung, Chatbots, das ist auch relativ aktuell. Wie stellen Sie da Informationen bereit? Und lieber Chef, du weißt schon, was ich als nächstes fragen werde, vermutlich. Was können wir dazu beitragen, beziehungsweise wie ist da unsere Informationsarbeit? Aber Frau Tausch, wollen Sie kurz dazu was sagen, was so als Service-Tipp gerade im Thema KI, Digitalisierung dabei ist?
Wir haben tatsächlich umfangreiche Informationen, die wir für die VerbraucherInnen zur Verfügung stellen. Wir haben Erklärinformationen, wir haben auch juristische Hintergründe, aber ganz viel eben tatsächlich auch Service-Tipps. Also wie geht man mit bestimmten Dingen um? Das kann bei KI sein, wie funktioniert eine KI? Aber dann möglicherweise auch, wie widerspreche ich, wenn Facebook oder der Konzern Meta meine Daten nutzen will. Das waren eben auch konkrete Servicestücke, im Übrigen wahnsinnig gut nachgefragt. Das war in der Zeit, als es relevant war, tatsächlich Top 1 der Zugriffe auf unseren Seiten. So sieht man dann eben auch das Bedürfnis der Menschen, sich dann auch konkret zu informieren. Nur die rechtliche Information hilft den meisten nicht weiter, weil diejenigen, die unsere Homepage nutzen, als Verbraucher sind ja nicht unbedingt, dann haben kein Jurastudium. Und viele wissen eben auch nicht, wie man bestimmte Dinge dann konkret umsetzt. Insofern sind das dann wichtige Tipps, die wir haben. Es können auch Musterbriefe sein, die wir verwenden. Bei Meta war es jetzt eben, wie stellt man das konkret ein? Da war es dann nicht da ging es mehr dann auch um diese praktische Handhabung. Wir haben das über alle Themen hinweg und das gehört tatsächlich zu unserem Selbstverständnis. Das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Wir haben manchmal auch technische Tools, die wir zur Verfügung stellen. Ganz prominent ist zum Beispiel auch der Fake Shop Finder. da Fake-Shops, also unseriöse Shops, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen können. Die existieren manchmal gar nicht, sondern tun nur so, als ob sie eine Seite hätten. Oder sie sitzen irgendwo in einem völlig unerreichbaren Ausland. Man weiß auch nicht, wohin man die Produkte gegebenenfalls zurückschicken kann, wenn man rechtliche Probleme hat. Also da gibt es bestimmte Kriterien, die relevant sein können. Und dieses Tool ist erstellt worden, auch auf Basis KI, einer KI-Anwendung. Man gibt eine Domain ein, also www.laden. Und dann die Endung, de oder com oder wie auch immer. Und dann prüft diese KI nach bestimmten Kriterien, die sie dann eben auch auf dieser entsprechenden Homepage findet. Ganz viele der unseriösen sind auch schon in den Datenbanken enthalten, sodass man dann die Information bekommt, ist schon bekannt, ist seriös oder unseriös. Oder aber es wird neu geprüft, zum Beispiel gibt es ein Impressum etc. Das ist eine ganz tolle Anwendung und wir sind ganz stolz, denn die ist tatsächlich auch noch ausgezeichnet worden. Wow. Ja, ein europäischer Award halt gegen Kriminalität. Da wurden Apps ausgezeichnet, die eben Menschen unterstützen, also technisch unterstützen, sich in diesem Umfeld zu behaupten. Wir freuen uns darüber sehr und so zeigt sich eben auch, wie die digitale Welt Verbrauchern auch helfen kann, tatsächlich Unterstützung geben kann. Solche Tools nutzen wir also auch gerne. Und ich weiß, dass auch der LFDI dort sehr rührig ist.
Ja, erstmal toll, verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wir sind auch mit einem Tool, das Alva und sein Team gebastelt hat, unterwegs, das gerade in der Testphase ist und auch auf der Republika vorgestellt wurde, mit dem man ein Browser-Plugin, das für Firefox ist das, glaube ich, noch zurzeit, mit dem man einfach mal checken kann auf einer Homepage, welche Cookies da gesetzt werden und wie man von da aus dann zu seinem Musterbrief, zu seinem Musteranschreiben an das Unternehmen kommt, das diese personenbezogenen Daten dann verarbeitet. Das heißt, auch für uns ist es relevant, so einen Service anzubieten und auch Hilfe anzubieten. Wir sind noch nicht prämiert mit so einem Preis. Das motiviert uns, Frau Trasch.
Da müssen wir hin.
Alva, hast du gehört?
Aber das ist tatsächlich, also ich bin ein großer Freund solcher Tools und das ist ja auch so ein bisschen Tradition, auch hier in der Dienststelle. DSGVO Clever war ein Tool. Der Privatomat, den habe ich damals noch von der anderen Seite begleitet, also HDM als wissenschaftlicher.
Super. Haben wir in Kooperation hier gemacht, wo man...
So. Die Kollegen in Frankreich haben für Datenschutzfolgenabschätzung mal ein PIA-Tool gemacht. Toll. Auch da kann man immer im Klein-Klein suchen, ob das jetzt, aber wichtig ist, solche Tools enablen einfach und zeigen auch viel auf und von daher beim Auskunftsanspruch so ein bisschen zu helfen durch technischen Hintergrund, den man nicht immer hat. Man weiß noch nicht mal, wie man fragen soll zu einem bestimmten Cookie. Und wenn man da durch Tools helfen kann, dann ist das absolut sinnvoll. Ja, das ist natürlich auch wieder immer eine Frage der Kapazität. Das muss programmiert werden, das muss passen, das muss dann auch maintenanced werden, dieses Laufende. Das ist mit zunehmend schlechteren Kapazitäten oder immer schwer, aber wir tun, was wir können.
Dieses Tool, das haben Sie, Frau Tausch, auch mal gesehen. Auf der Republika waren Sie, glaube ich, auch da. Es ist jetzt so weit da, dass man das Ihnen mal zum Testen geben könnte. Sollen wir Ihnen das mal rüberkabeln?
Unglaublich gerne. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe es nicht nur auf der Republika, sondern auch jetzt später noch gesehen. Das heißt also auch schon mit weiteren Fortschritten. Ich glaube, dass das wirklich dann ein sehr nützliches Tool ist, weil das im Hintergrund Daten fließen, wissen, glaube ich, die meisten, die sich für das Thema je irgendwann mal interessiert haben. Aber wie kann ich das tatsächlich feststellen und wie kann ich das dokumentieren? eine großartige Idee und ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja, das Tool dient dazu, diese Information einmal zu sammeln, dass man das weiß und sichtbar macht, was da so ist. Wir haben es auf unterschiedlichen Veranstaltungen vorgestellt, stimmt. Am 18.10. waren wir in der Stadtbibliothek damit auch, hat Alvan einen Vortrag gehalten. Also wir schicken Ihnen das, können Sie mal gucken, vielleicht haben Sie noch Verbesserungsvorschläge, die wir noch mit aufgreifen können. Und damit bin ich schon an dem Punkt, mal zu fragen, wo wären jetzt die Punkte für uns? Wir haben gemeinsam klagen können wir nicht, das haben wir herausgefunden. Wir können auch nicht sagen, Artikel 82 kannst du nutzen, geh zur Verbraucherzentrale, das funktioniert auch nicht. Gleichwohl haben wir doch jetzt irgendwie ein paar Themen, dass wir sagen, wo in der digitalen Welt können wir dann Punkte finden, wo vielleicht die Datenschutzaufsicht Informationen bereitstellen kann. Wir arbeiten viel an Checklisten. Welche Checkliste würden Sie sich von uns wünschen, Frau Tausch, damit Sie sozusagen in Ihrem Business mehr Infos haben, die Ihnen das Leben erleichtert? Lieber Chef, würdest du dir was wünschen von der Verbraucherzentrale, was unser Business erleichtert? Frau Tausch, darf ich Sie einfach mal fragen?
Wenn Sie Informationen haben dazu, wie es datenschutzrechtlich oder überhaupt bezogen auf den Datenschutz aussieht in konkreten Themenfeldern. Sei es der Bereich Energie und so etwas wie Smart Home. Ja. Oder dass Sie sich auch die Apps, über die wir vorhin gesprochen haben, intensiver angeschaut haben aus Ihrer Perspektive, sodass man Informationen und möglicherweise dann auch Hilfestellung geben kann, glaube ich, dass das eine ganz wunderbare Kooperation werden könnte, wo wir den Bürgern, Verbrauchern echt nutzwertige Informationen oder vielleicht auch Tools zur Verfügung stellen könnten. Ob es jetzt eine Checkliste ist oder etwas anderes oder
ja. Smart Home ist, da kommen Menschen zu Ihnen und sagen, ich möchte energieeffizient mein Zuhause umgestalten, dafür benutze ich Smart Home Tools oder ich setze Smart Home in irgendeiner Form implementieren und da würden Sie dann sagen, so ja, so und so kann das funktionieren und hier hast du eine Checkliste, guck dir mal an, so könntest du es datenschutzfreundlich machen oder sowas, meinen Sie?
Das wäre eine ideale Möglichkeit. Wir haben einerseits die Energieberatung, wo es dann darum geht, wie Verbraucher sich aufstellen, gegebenenfalls sanieren. Und dazu gehören ja auch immer mehr dann tatsächlich solche auch nützlichen Ergänzungen wie Smart Home, ob das dann den Energiebereich steuert oder meinetwegen die Lichtanlage. Was bedeutet das? Wie gehe ich damit um? Ich glaube, dass wir dort die Informationen, die wir jeweils spezifisch haben, auch ganz toll ergänzen können, um das so anzureichern.
Chef, machen wir das?
Das machen wir. Und also wir können Veranstaltungen vernetzen, glaube ich, da haben wir viele Synergien bei bestimmten Themen. Und auch die, ich sag mal, systemische Beratung und unser Beratungszentrum, wir haben ja das BDIP. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, bei uns kommen gehäuft Beschwerden zu Thema XY und das ist ein datenschutzrechtliches, dann könnte auch unser BDIP sagen, wenn das so ist und der Bedarf also da ist, können wir auch mal eine Schulung anbieten zu einem bestimmten Thema, das wir dann öffnen.
Ja. Da verweisen wir aufeinander, das ist, glaube ich, ganz gut. Und wenn Sie noch so weitere KI-Themen haben, da liefern wir bestimmt auch noch ein paar Infos dazu oder können mal gemeinsam auch eine Veranstaltung organisieren, wo wir dann zusammenkommen oder so. Es war ganz toll und ich darf das sagen, Sie sind der Gast, der diese Dienststelle praktisch so mit in den Schlussstunden sehen wird. Wir ziehen nämlich bald um und sind in einem neuen Gebäude und zwar in der Heilbronner Straße 35 zu finden. Das wird ab Mitte, Ende Dezember so sein und damit darf ich sozusagen Ihnen als den letzten Gast, der diese Dienststelle live und in Farbe gesehen hat, ganz herzlich danken, dass Sie zu uns gekommen sind, sich die Mühe gemacht haben und mit uns gesprochen haben. Vielen Dank, Frau Tausch.
Vielen Dank für die Einladung und das tolle Gespräch.
Vielen Dank. Wir sitzen hier schon in Räumlichkeiten, die keine Bilder mehr haben. Das nur für die Zuhörenden als kleine Einschätzung, wie das hier aussieht.
Und gepackten Kisten.
Ja.
Die sich hier an der Wand etwas hochstapeln.
Ja, so ist es. Also die Böpperle müssen noch drauf und dann sind wir bald umgezogen. Also liebe Zuhörenden, habt alle Dank, dass ihr zugehört habt. Bleibt uns gewogen und der nächste Podcast kommt dann aus der neuen Dienststelle. Vielen Dank und bis bald.
Bis dahin. Tschüss.